Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Die Skisaison, die ist vorbei. Wir melden uns noch einmal und blicken jetzt zurück auf diese letzte Weltcup-Woche. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und leider auch knapp eine Kristallkugel verpasst hat der Tobias Ruf, der jetzt trotzdem aus Rosenheim mit dabei ist. Servus, Tobias.
Servus. Ich dachte schon, leider auch wieder mit dabei, aber gerade noch den Schwung gekriegt, Lukas. Ich grüße dich. Hi.
Ich bin froh, dass wir wieder drüber reden können. Diese letzte Weltcup-Woche. Wir haben uns ja irgendwie so gewünscht, dass es, also wir waren ja ein bisschen gierig, sage ich jetzt einmal, ja, und haben uns irgendwie gewünscht, wir hätten gern einen Showdown Vlhová gegen Schifrin im allerletzten Rennen, im allerletzten Durchgang, wo es noch wirklich zur Sache geht. Das ist es dann relativ schnell schon nicht mehr geworden. Trotzdem war dieser letzte Tag mit der Riesenslalom-Entscheidung bei den Frauen und der Slalom-Entscheidung bei den Männern war richtig cool. Aber fangen wir vielleicht am ersten Tag an, wo ja auch schon wirklich eine richtungsweisende Entscheidung gefallen ist, bei den beiden Abfahrten. Und beginnen wir vielleicht bei der Abfahrt der Frauen. Sofia Gottscher hat sich da einmal die kleine Kristallkugel geholt. Wir haben das schon besprochen, wie dominant sie war in dieser Saison. Corinne Sutter hat ja, glaube ich, sogar im Training, ich glaube, das erste Training sogar Bestzeit hingelegt. Sie war auf jeden Fall sehr stark im Training und hat da auch, ich habe da so eine kleine Kampfansage rausgehört, so von wegen, ja, natürlich ein bisschen müde ist man, aber ich bin noch voll bereit und ich bin voll motiviert für dieses Rennen, hat sie vor dem Rennen gesagt. Es ist dann leider nicht gut gegangen. Gottscher ist 12. geworden, hat da also vielleicht so eine kleine Tür aufgemacht, aber Corinne Sutter ist dann 19. geworden, keine Punkte geholt und deswegen hat Sofia Gottscher dieses Rennen gewonnen. Was natürlich, Tobias, viel größere Auswirkungen hatte, war die extrem saubere, extrem exakte Fahrt von Michaela Schifrin, ihr dritter Weltcupsieg in der Abfahrt und damit war ja eigentlich schon dieser Gesamtweltcup fix, oder? Also mit dann über 150 Punkten Vorsprung. Petra Vlhová ist 16. geworden in diesem Rennen, in dieser Abfahrt. Hat man damit rechnen können, dass Schifrin da schon in der im ersten Rennen die, ja, eigentlich für die Entscheidung sorgt?
Ja, wir wissen, Trainings sind nicht immer so aussagekräftig, aber Bestzeit und dritte Zeit in den zwei Trainings, da hat sich schon angedeutet, sie kann es auf der Strecke. Sie war natürlich auch, ja, natürlich top motiviert, eh klar. Aber sie hat sehr befreit und gelöst gewirkt, auch was die Körpersprache angeht. Bei ihr ja tatsächlich oft auch schon ein Signal, dass man recht früh erkennt, wie sich eine Michaela Schifrin fühlt. Und ja, dass sich das natürlich so runterbringt dann und 100 macht und Vlhová 0 macht. In diesem Saisonfinale gibt's ja nur für die Top 15 Weltcup-Punkte. Also ab Platz 16 ist Schluss. Dass das in so einem Ausmaß passiert, war natürlich jetzt erstmal nicht zu erwarten. Aber wer weiß, was sie kann, ist ihr natürlich immer zuzutrauen, dass sie da auch einen Weltcup-Sieg holt. Und es war schon auch ein bisschen auffällig, dass bei einigen, die wir sonst da ganz vorne mit drin haben, jetzt ein 12. Platz für eine Sofia Gottscher, Kira Weidle 18. Platz, Esther Ledezka 7. Platz. Also bei einigen schien die Luft ein bisschen draußen zu sein. Mhm. Und sie hat die Gunst der Stunde natürlich genutzt, weil auch wenn wir uns das die Top 4 jetzt anschauen, Christine Scheier, die zweite, zeitgleich mit Joanna Hählen wurde, Michelle Gesin in der Abfahrt wird vierte. Also wir haben jetzt auch nicht die ganz großen Top-Player, die ganz oben mitfahren, sondern eher ein ungewöhnliche Konstellation da ganz vorne. Sie hat die Gunst der Stunde genutzt mit der Startnummer 21, voll aufgegangen und das an dem Tag war es dann entschieden. Also da bin ich schon bei dir und ja, du. Wer sich von Michaela Schifrin, trotz allem, was passiert ist in den letzten Wochen, wer sich von der immer noch überraschen lässt, dem ist dann halt auch nicht zu helfen. So.
Hättest du mich gefragt, so spontan vor diesem vor dieser Aufnahme sogar noch kurz davor. Hat die Vlhova, wie viele Weltcupsiege hatten die im Speed? So hätte ich dir gesagt, na ja, ich glaube schon, dass die mal so 2 Super-Gs gewonnen hat und vielleicht auch eine Abfahrt. Aber das ist eben nicht so, ja. Also ich habe die viel stärker auch noch abgespeichert gehabt irgendwie im Speed-Bereich. Aber Vlhova hat bis jetzt, glaube ich, sogar nur einen Podestplatz, ja. Einen Podestplatz in einem Super-G, einen zweiten Platz stehen und sonst nichts. Und die Schifrin hat natürlich doch 6 Siege schon vor diesem Weltcup-Finale gehabt in Speed. Disziplinen. Vlhova hat auch in dieser Saison, ist ja glaube ich überhaupt erst das war in Altenmarkt, glaube ich, ist sie eingestiegen in den Speed, auf die Speed-Schiene auch, ja. Und die Vlhova hat halt einfach auch ihren Gesamtweltcup gewonnen mit extrem riesigem Aufwand letztes Jahr, nicht? Also die ist ja alles gefahren damals, hat dann immer auch ein bisschen so die kleinen Punkte mitgenommen, hat ein irrsinniges Programm gefahren und das hat sie eben heuer nicht so gemacht, dann ein bisschen Taktik geändert vielleicht dann im Jänner herum und dann vielleicht doch eben noch einen Versuch gestartet und das hat sie jetzt auch irgendwie danach noch gesagt, die Petra Vlhova, dass das irgendwie dann, ja, ein Versuch war es wert. Das große Ziel irgendwie bei Olympia habe ich auch erreicht. Sie hat dann einfach nicht mehr so mitgehen können mit der Michaela Schifrin in den Speed-Bewerben.
Genau, sie hat, ich finde, auch ganz gut bilanziert. Michaela hat jetzt den Gesamtweltcup, sie hat für sich den Slalom-Weltcup und die Goldmedaille geholt. Mhm. Also können beide trotzdem mit einem Lächeln aus dieser Saison und relativ zufrieden rausgehen. Das, denke ich, trifft's ganz gut auf den Punkt, auch wenn natürlich Olympia und Schifrin in der Aufarbeitung sowas schon schwerer wiegen wird als jetzt bei Petra Vlhova, die ja immerhin noch Zweite wurde im Gesamtweltcup. Aber ich finde jetzt gerade im Vergleich, den du schon gut vorgelegt hast zur letzten Saison, es hat ja ganz zu Beginn sich bei ihr schon angedeutet, als sie die Parallelrennen in Lech-Zürs hat ausfallen lassen. Hat Schifrin auch gemacht, aber im Vergleich zu Vlhova in der Saison davor, wo sie alles mitgenommen hat, war da zu dem Zeitpunkt schon klar, der Fokus ist ein anderer und ja, du, was will man sich in ihrem Lager jetzt beschweren? Hm. Sie ist Zweite im Gesamtweltcup mit jetzt einem Rückstand, der überschaubar ist. Also wir hatten Saisons dabei, da war das Ding im Februar entschieden, mehr oder weniger. Die hat es bis zum Ende mehr oder weniger spannend gehalten und deswegen alles cool, alles okay und verdienter Gesamtweltcup-Sieg für Michaela Schifrin. Das hat sie an diesem Wochenende dann auch noch wirklich zementiert und schön, dass es auch sportlich entschieden wurde, also nicht durch Ausfälle, sonstige Dinge, was ja jetzt gerade in dieser Olympia-Thematik Schifrin immer so ein bisschen über allem schwebt, sondern sie ist auf die Abfahrtsstrecke, hat das Ding runtergehauen, hat's gewonnen. Also ist sie die verdiente Siegerin.
Und das, obwohl sie ja auch eine Covid-Erkrankung hatte in diesem Winter. Schifrin also endgültig am großen Ziel dann noch von dieser Saison. Platz 2 am Donnerstag im Super-G. Nur 500stel hinter der sehr starken Ragnhild Mowinckel, die du auch stark geredet hast noch in unserem letzten Podcast. Sehr gut. Die Mowinckel hat da ihren zweiten Weltcup-Sieg geholt. Und Schifrin, die bessere Speedläuferin von den beiden. Schifrin hat dann gesagt, es ist extrem viel Last abgefallen von ihr. Sie war am Boden in diesem Winter, auch menschlich schon einmal. Aber warum sage ich das eigentlich selber? Lass mal Michaela Schifrin selber zu Wort kommen, was sie sagt nach diesem Sieg im Gesamtweltcup.
This season has been like one of the most confusing seasons I ever did. I felt motivation, I felt this good, like triumph, really good moments, but I also had some tough moments and this COVID time and just different things that were difficult to deal with and carry through the Olympics and carry through right up until now. And it's a little bit crazy too that the race yesterday actually worked like that, because I would say I would never say that I would be a threat to win downhills again after the last two seasons. Just I can perform well, maybe get some points, but I wouldn't say that I had the right mentality or emotional or mental energy to actually push in downhill in the way you have to win. And there's maybe some conditions and things that the way these races came together for yesterday and today, that it suited me very well. So that was a perfect opportunity, and I can't believe it worked out that way. And then here we, like today, now the overall globe is finished or secure, and certainly wasn't very easy to come into this week. And this last week alone was some very low moments that I just I should just go home, because I don't think I truly have a chance, and somehow we're here now. So that's just, sometimes things go your way, and sometimes, as I know, things don't always go your way.
Michaela Schifrin hat jetzt 4 große Kristallkugeln. Zum 4. Mal gewinnt sie den Gesamtweltcup. Nur Annemarie Moser-Pröll hat mit 6 Siegen im Gesamtweltcup noch mehr als die Michaela Schifrin. Und Tobias, kurze Quizfrage. Was glaubst du, wie viele Kristallkugeln hat die Schifrin jetzt schon daheim stehen?
Boah.
Oder weißt du es auswendig? Nein, du weißt es nicht auswendig.
Sehr gut. Kann ich dir nicht sagen. Ja? Ich überschlage einfach mal und sage 13.
Uff, du hast sie um eine zu stark gemacht, als sie wirklich ist. Es sind jetzt 12. Sie
hat 4 gut geschätzt.
Ja, das war sehr gut. Ja, 4 okay. Gesamtweltcup, 6 hat sie im Slalom schon, Wahnsinn eigentlich. Eine im Riesenslalom und auch eine im Super-G. Also das ist also da hat sie auch schon einmal Kristall geholt. 8 fehlen übrigens noch auf Lindsay Vonn und auf Marcel Hirscher. Die haben beide 20 Kristallkugeln geholt. Unglaublich eigentlich. Und was ich auch noch erwähnen will an dieser Stelle, dass Michaela Schifrin auch irgendwie mentale Gesundheit zum Thema gemacht hat in dieser Saison. Und ich finde, das ist auch als Erfolg zu werten, und deswegen erwähne ich das jetzt hier noch auch an dieser Stelle. Also Michaela Schifrin zum 4. Mal in ihrer Karriere Gesamtweltcup-Siegerin. Ich möchte noch ganz, ja?
Also ich wollte jetzt ganz kurz über Ragnhild Mowinkel sprechen.
Bitte, 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 unbedingt.
Die nämlich das bestätigt hat, worüber wir auch letzte Woche gesprochen haben. Das ist schon Bewerbungsschreiben für die nächste Saison, und zwar für größere Ambitionen. Also sie ist 5. geworden im Riesenslalom, 6. in der Abfahrt, gewinnt den Super-G. Das, aus dieser Rezeptur sind große Kugeln gebacken, mein lieber Lukas. Also gefällt mir extrem gut. Muss man jetzt natürlich sehen, wie sich das über eine ganze Saison hin entwickelt. Ja, also gerade jetzt sind die Bedingungen natürlich auch andere, als wenn es dann im Dezember in Nordamerika zum Beispiel zur Sache geht. Aber die Tendenz mit ihrer Verletzungshistorie im Hintergrund, die spricht schon eine wirklich eindeutige Sprache. Und ich finde, sie tut von ihrer Art her auch dem ganzen Weltcup-Zirkus extrem gut. Und dass eine Norwegerin bei den Damen da schon auch mitmischt, ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also klar, wir haben natürlich andere Norwegerinnen auch, die mit dabei sind, aber jetzt im Vergleich auch zu den Herren ist es bei den Damen momentan sie somit die einzige, die wirklich die Siegfahrerin tatsächlich auch ist und die konstante Podestfahrerin. Und deswegen, wir haben es letzte Woche gesagt, ich sag's diese Woche wieder, ja, wenn sie gesund bleibt, sprechen wir, glaube ich, nächste Saison noch ein paar Mal über sie.
Ja, bin gespannt, ja, ob sie sich da noch steigern kann. Du hast das jetzt kurz erwähnt, das ist noch ein Satz, der ist es mir wert, die Christine Scheier, die hätte ja fast gewonnen, diese Abfahrt, eben zeitgleich 2. mit Joanna Hehlen, eine sehr direkte Linie gewählt, und das hat ihr in diesem Fall zum Erfolg gebracht. Sie hat ja schon einmal ein Rennen gewonnen und jetzt war es extrem lang auch mit Verletzungen beschäftigt und eine schwierige Saison. Sie hat hat begonnen mit Platz 5 in Lake Louise und dann ist lange nichts mehr gegangen. Sie war zwar auch bei Olympia, aber dann ist es irgendwie nicht so gut gelaufen und jetzt noch ein guter Abschluss für Christine Scheier. Also die geht mit guten Gefühlen auf jeden Fall in die Sommerpause. Ja, und dann schauen wir vielleicht zu den Speedmännern. Was ist da in den ersten zwei Tagen dieser Woche passiert sozusagen? Es blieb ja auch relativ lange spannend in dieser Abfahrt. Das war ganz cool. Es war ja die Ausgangslage so, dass Kilde führte vor Voits und Voits hat da vorgelegt in der Abfahrt mit einer guten Fahrt. Sein Problem war nur, ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, ob es ein klarer Fehler war. Er hat auf jeden Fall im Mittelteil doch auf jeden irgendwie ein bisschen Zeit verloren. Das hat man ja gesehen. Er hat sich da doch noch relativ lange an der Spitze gehalten, hat der Startnummer 1, Bert Voits. Und da haben immer dann wieder die Leute mittendrin mal aufgeholt auf ihn und dann eben doch wieder. Hat er vor allem unten in dem unscheinbaren Abschnitt nochmal irgendwie ein bisschen eine schnellere Linie gefunden, der Bert Voits. Aber es hat dann eben letztlich nicht gereicht. Da hat auch ein bisschen der liebe Marco Odermatt reingespielt. Der ist nämlich Zweiter geworden, war 2 Zehntel schneller. Und der Vincent Griechmeier, der hat überhaupt gleich beide Rennen gewonnen. Der hat noch ein Double gefeiert, nachdem er in Wengen aus der Quarantäne direkt zum Sieg gefahren ist. Und er hat gesprochen von eins seiner anstrengendsten Rennen überhaupt in der Karriere und er hat sein letztes Hemd riskiert, der wollte da wirklich nochmal was zerreißen und ich habe es ja auch schon mal auf Twitter dann geteilt. Der Vincent Griechmeier hat jetzt, glaube ich, 5 von seinen 12 Weltcup-Siegen in einem März gefeiert. Also der ist immer noch, der hat am Ende von der Saison, das ist jetzt schon, glaube ich, kann man so sagen, hat der dann doch noch vielleicht auch ein bisschen mehr Kraft, ist vielleicht auch im Kopf ein bisschen fitter als andere oder er fährt auch einfach gern auf diesem weichen Schnee. Fakt ist, er hat auffallend oft im März Rennen gewonnen.
Na, wir müssen nur schimpfen. Also ich erinnere mich, wir haben die ÖSV-Damen sehr kritisch beäugt. Ja. Plötzlich gewinnt eine Linsberger, wir sehen mehrere Podestplätze. Ja, ja. Dann, ja, was ist nur mit Griechmeier los? Hab ich dich noch gefragt? Und ja. Wir wissen es, er weiß es selber nicht. Und ja, Lukas, also du weißt, ab nächste Saison pick mal jede Woche einen oder eine Österreicherin raus, die wir scharf kritisieren und dann wissen wir, wo es hingeht.
Die Reise. Du meinst, das hilft, ja? Sehr gut, sehr gut.
Ich sehe da schon durchaus Zusammenhänge. Ja.
Sehr gut. Das soll nicht untergehen, dass der Gino Caviezel, der ist Dritter geworden im Super-G, zum ersten Mal in dieser Disziplin in die Top 3 gefahren. Der war davor einmal in Sölden im Riesenslalom auf dem Podest und das war jetzt sein zweiter Weltcup-Podestplatz. Aber eben die große Geschichte der ersten zwei Tage war, dass Alexander Omot-Kilde dann diese Kugel ins Ziel gebracht hat. Es waren dann am Ende 13 Punkte Abstand zwischen Voits und Kilde. Ich erinnere mich noch, Tobias, an diesen ganz krassen Ausfall da in Gröden, wo er ja mit dunkelgrüner Zwischenzeit sozusagen unterwegs war. Ist im Nachhinein immer easy zu sagen, aber der war natürlich schon, wenn man auch das mitbedenkt, der dominierende Fahrer in dieser Saison und hat jetzt eben dieses Speed-Double geholt, der Alexander Omot-Kilde.
Ja, und auch hier die Vorgeschichte natürlich nicht vergessen. Auch er hatte eine schwere Verletzung, die noch nicht so lange zurückliegt.
Ja, Comeback-Saison dann, sogar, gell?
Ja. So ist es, ja. Und das ist dann umso bemerkenswerter, dass er das im Endeffekt von Anfang bis zum Ende durchzieht. Und deswegen sei ihm wirklich sehr, sehr zu gönnen. Und ja, verdient. Und klar, sind die Abstände natürlich recht gering, aber das Niveau ist extrem hoch und wer auf diesem höchsten Niveau bis zum Ende die Nerven behält und auch hier reden wir davon, dass er sich sportlich im Endeffekt diese Geschichte natürlich holt mit einem hervorragenden 4. Platz, großen Respekt ist für eine Comeback-Saison. Echt außergewöhnlich, ja. Wenn wir bedenken, bei anderen Fahrern, gerade im Speed-Bereich, wie lange sie brauchen, um wieder ranzukommen. Denk an die Comeback-Saison von zum Beispiel Dominik Paris, die wir letztes Jahr hatten, zurück. Wie lange der gebraucht hat, um überhaupt mal wieder in Nähe Top 15 zu kommen. So, und Kilde kommt und holt sich hier die Kugeln. Sehr, sehr stark.
Jetzt schaue ich gerade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Saisonsiege hat er gefeiert, der Alexander Omotkilde. Und er hat jetzt eben zum ersten Mal die Abfahrtswertung gewonnen in seiner Karriere. Da war ja Bert Voigt der große Triumphator. Der hat ja 4, glaube ich, in Folge gewonnen, die letzten 4 Jahre. Jetzt ist es also Kilde und eben auch die Super-G-Kugel. Ein äußerst erfolgreiches Jahr, wie ich finde.
Auch wieder schön verteilt, ja, mit Olympia und den Kugeln und so. Mhm. Da haben sich so viele direkte Konkurrenten, haben sich das wunderbar aufgeteilt. Ja, wir kommen ja nachher auch noch zum Riesenslalom der Damen zum Beispiel, da haben wir eine ähnliche Konstellation. Also, wenn man sich da vorher strategisch getroffen hätte, um da Dinge abzusprechen, es wäre voll aufgegangen in vielen Bereichen.
Jetzt noch vielleicht ganz kurz, weil wir eben dieses Speedrennen gesehen haben. Wie hat dir jetzt die Piste gefallen? Ich habe gesehen auf Twitter, da gab es komplett konträre Meinungen eigentlich wirklich. Da war alles dabei. Manche haben gesagt, das war irgendwie viel zu kurvig. Ein paar haben gesagt, das ist genau das, was wir brauchen. Mir sind natürlich auch diese mega fetten Sprünge aufgefallen in der Männerabfahrt. Also da habe ich mir gedacht, gut, dass jetzt da auch nur die absolut Besten in diesem Jahr dabei sind und dass wir keine Startnummer 43 dabei haben. Also bei allem Respekt, die Startnummer 43 fährt so gut Ski, wie ich nie auch nur denken kann. Aber dass da eben auch wirklich nichts passiert ist, gut, dass dann nur die Topfahrer dabei waren. Wir sind da ja jetzt in Courchevel gefahren. Mein Verständnis ist auch, dass die Frauen dann bei der WM wieder woanders fahren werden, die Speedstrecke. Aber wie haben dir die Strecken gefallen? Ich fand's ja ganz in Ordnung.
Ja, ich auch. Also muss ja auch nicht jede Abfahrtsstrecke im Endeffekt die gleichen oder ähnlichen Elemente haben. Also die dürfen sich schon auch unterscheiden und ihren ganz eigenen Anspruch haben. Und ja, sie kamen da ein bisschen anders daher als andere Strecken, die wir sonst nicht im Durchschnitt, aber die wir recht oft sehen. Und deswegen, ja, sind es Elemente, die mir gut gefallen und die dann auch dazugehören. Und wir haben ja nichtsdestotrotz, ist ja jetzt nicht so, dass da plötzlich die Fahrer daherkommen, die wir sonst nicht oben sehen. Also die Besten waren trotzdem ganz vorne mit dabei. Deswegen völlig okay. Und klar, mit möglichen Gefahren, zu weite Sprünge etc., hat man das jetzt nutzen können und ich hoffe, dass man in Richtung WM dann da natürlich auch ein bisschen nachjustiert. Aber letztendlich, was für die Strecke in dem Bereich gilt, galt für mich fürs ganze Wochenende. Ich fand es eine coole, sympathische Veranstaltung und klar, wir kommen ja zu den technischen Bewerben, dass natürlich Pisten dann nachlassen bei solchen Temperaturen zu der Jahreszeit, gehört halt leider irgendwie dazu. Die WM findet ja aber nicht Mitte, Ende März statt.
Das ja, genau so ist es. Am Freitag dann hat man eben gewechselt von Courchevel auf Méribel. Deswegen machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause und stellen uns dann darauf ein, dass man das Skigebiet hängt zwar zusammen, aber dass man dann doch sozusagen im Nachbartal unterwegs waren. Kurze Pause und dann geht's weiter. Bevor wir weitermachen, danken wir unserem Podcast-Partner Emma Matratze. Lieber Tobias, du weißt es genauso gut wie ich. Guter Schlaf, der ist wichtig. Für die Gesundheit, fürs Wohlbefinden. Und ich denke mir das vor allem jetzt, wo alle davon reden, wie platt sie sind am Ende von dieser langen Skisaison. Uns beiden, lieber Tobias, geht's ja auch ein wenig so, auch wenn wir natürlich nicht so viele Skitage hinter uns haben wie die Athletinnen und Athleten in diesem Winter. Ich habe jetzt diese Matratze schon ein bisschen mehr als 2 Monate getestet und ich muss sagen, mit der Matratze von Emma, da starte ich tatsächlich erholter in den Tag. Die Matratze, die ist etwas höher als meine alte, die ist 25 cm breit. Das ist schon mal ein sehr gutes Gefühl. Und mir hat es gleich Ja, gleich getaugt. Sehr, sehr angenehm irgendwie. Die Qualität, die ist echt top bei Emma Matratze. Das erkennt man auch daran, dass die das Modell mit dem Namen Emma One Federkern zum Testsieger bei Stiftung Warentest mit der Note 1,8 gekrönt wurde. Und zwar in der Größe 140 x 200 cm in der Ausgabe 10/2021. Die Matratze, die verspricht maximale Anpassungsfähigkeit an den Körper durch einen viskoelastischen Schaum, der da in diese Matratze eingearbeitet ist. Und das war bei mir der Fall. Also ich schlafe jetzt tatsächlich besser. Ich bin so ein Seitenschläfer und kann das bestätigen. Die Druckentlastung, die funktioniert super. Und Emma bietet noch mehr als nur Matratzen. Im Shop gibt's Polster. Ich habe mir einen Emma Deluxe Polster bestellt und der taugt mir sehr, weil er auf zwei unterschiedlichen Seiten unterschiedlich hart ist. Das gefällt mir sehr gut und ist sehr angenehm. Auch die Höhe ist da dabei verstellbar. Und im Shop, da gibt's auch Lattenroste und sogar ganze Betten im Sortiment. Tobias, du hast das ja auch getestet. Was sind so deine Erfahrungen gewesen?
Der Schlaf ist extrem gut, extrem erholsam. Ich habe auch ein Schlaftracking am Handgelenk und die Ergebnisse sprechen für sich. Die Quoten sind tatsächlich, also es waren 2-3 Tage Eingewöhnungszeit waren dabei. Mhm. Das müsst ihr auch wissen, da muss sich der Körper natürlich umstellen. Seitdem sind die Werte wirklich deutlich besser geworden und das kann nicht mit weniger Stress zusammenhängen, weil der war jetzt bis zum Wochenende noch groß, sondern liegt an der Matratze. Und Lukas, jetzt beginnt für mich der Überstundenabbau und der wird mit viel Schlaf und mit viel Emma-Matratze verbunden sein. Darauf freue ich mich sehr. Und du hast die Polster erwähnt, im Deutschen natürlich Kissen. Diesmal hast du es vergessen, aber für unsere deutschsprachigen Hörer, also ihr könnt bei Emma auch hervorragende Kissen bestellen. Auch die kann ich nur empfehlen.
Sehr gut. Die Key Facts bei einer Bestellung von Emma sind folgende. Du hast einen kostenlosen Versand dabei und auch die Abholung ist inklusive. Abholung, was soll das heißen? Naja, man kann 100 Nächte risikofrei sozusagen Probe schlafen. Falls man unzufrieden ist, kann man die Matratze wieder zurückschicken. 10 Jahre Garantie hast du auf den Matratzenkern und es ist eben für alle gängigen Körper- und Schlaftypen geeignet. So soll es heißen. Wir haben ein Angebot für alle Hörerinnen und Hörer. Unter der Homepage von Emma, das ist emma-matratze.de.at oder ch, gibt es bereits attraktive Angebote und das werdet ihr ohnehin gleich sehen, wenn ihr auf der Homepage seid. Und es gibt immer wieder spezielle Aktionstage. Und mit unserem Code, der lautet SKI2022, also SKI2022, da erhält ihr nochmal 5% Rabatt on top auf eure Bestellung. Das Angebot ist eben gültig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da können die Produkte unterschiedlich heißen, aber die Angebote gelten trotzdem. Also bei der Bestellung einfach den Code SKI2022 eingeben und 5% Ermäßigung on top auf eure Bestellung erhalten. Wem das Ganze zu schnell gegangen ist, den Link zur Aktion, den gibt's auch in unseren Shownotes. Am Freitag hat's den Team-Event gegeben. Tobias, ich geb's jetzt zu. Ich hab nicht den Fernseher aufgedreht für dieses Team-Event. Ich habe mir nicht die Zeit genommen. Ich habe dann nur die 4 Läufe gesehen im Finale. Und da habe ich von den 4 SchweizerInnen 2 beim Namen gekannt, 2 nicht. Die haben aber trotzdem gewonnen. Die Schweiz hat diesen Team-Event gewonnen mit der Aufstellung Delphine Dabelet, Livio Simonet, Andrea Ellenberger und Fadri Janutin. Für mich, ich sag schon jetzt, die bekommen auch noch den Felix der Woche für mich aus dem Europacup, also großteils aus dem Europacup irgendwie zu diesem Weltcup-Finale gekommen und haben sich da durchgesetzt. Es waren 8 Teams am Start, mehr hat's nicht gereicht, aber beeindruckend, wie ich finde, aber das ist halt auch wieder bisschen schade, dass man da natürlich dann nicht die Topstars sieht, ist jetzt auch nichts Neues, aber da die ganz, ganz großen Namen waren eben nicht dabei. Was nimmst du mit von diesem Team-Event? Einen dritten Platz hat es immerhin gegeben. Ist ja schön, dass wir da alle drei deutschsprachigen Länder am Podest gesehen haben.
Ja, und auch natürlich in der Aufstellung, die wir so nicht kannten. Zum Beispiel eine sehr, sehr junge Athletin, die Antonio Kerner, die da für da auch mal Weltcup-Luft schnuppern durfte. Julian Rauchfuß ist gefahren, der ja schon Teil der Bronzemannschaft aus Silber sogar, gell? Ja, ja.
Olympia?
Ja, ja, ja.
Genau, gegen Österreich im Finale.
Gegen Österreich. Ja. Ach so, hätte ich ja fast vergessen. Ja. Teil der Silbermannschaft war aus Peking. Lena Dürr natürlich als Fixpunkt wieder mal in diesem Parallelwettbewerb. Lena Dürr hat ja schon lange gesagt, so, sie hatte für ihren Karriereplan den Riesenslalom rausgenommen. Sie ist auch kein gefahren, nicht mal bei Olympia, und gezielt auf parallel hingearbeitet, und das liefert sie halt auch hier am Fließband wieder ab. Ja. Das kann sie einfach, das macht auch total Spaß, ihr da zuzuschauen. Und wenn man sich auch die Zeiten anschaut, die sie fährt, also sie haut da im Endeffekt alles andere im Damenbereich weg. So, wenn man sich die Bestzeiten jetzt da anschaut in den Finalläufen, ja, da ist sie halt einfach die schnellste. So, und das ist dann mehr oder weniger schon immer ein Punkt, den man für Deutschland fest einplanen kann. Fabian Graz dann auch noch mitgefahren. Schmied Alex zum Beispiel ist sie nicht mitgefahren, weil man gesagt hat, ja, man fährt jetzt, er soll sich bitte auf den Riesenslalom konzentrieren. Es geht natürlich, ja, auch so gegen Saisonende denkt man sich, ja, kann man auslaufen lassen. Man will natürlich schon auch Richtung Startplätze für die neue Saison da nochmal versuchen, natürlich auch sich eine gute Basis dann zu schaffen. Und ja, deswegen, wir haben viele Aufstellungen gesehen, die nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft so nicht mehr aussehen werden. Ja. Und ich find's dennoch cool, dass man genau solche Möglichkeiten auch nutzt, dass man, da geht's ja nicht nur rein ums Skifahren für so junge Athletinnen und Athleten. Da geht's um das Ganze drumherum, um Abläufe und dass man mit dabei ist und da ja erste Erfahrungen sammelt, und dafür hat man es gut genutzt. Und ja, ich muss gestehen, es lief nebenbei, aber ich saß jetzt nicht mit einem Notizblock und mit Tablet, Laptop, Fernseher, zweiter Bildschirm, wie es bei anderen Rennen der Fall ist. So saß ich da jetzt auch nicht vor dem Fernseher.
Ja, ja. Was interessant war, weiß nicht, ob du das jetzt auch aus deutscher Sicht überhaupt mitbekommen hast, dass da dann die Schweiz durch diesen Sieg auch in der Männerwertung, das haben wir letzte Woche noch besprochen, im Nationencup an Österreich vorbeigegangen ist, und den haben sie dann auch nicht mehr hergegeben. Also der Nationencup ging nach 2 Jahren Pause sozusagen insgesamt, ging er wieder nach Österreich. Die Männerwertung, die haben aber die Schweizer dann gewonnen noch. Mit gerade einmal, es sind 23 Punkte, ja, die Männer dann besser waren, die Schweizer Männermannschaft. Bei den Frauen war es dann doch deutlicher für Österreich, fast 300 Punkte vorne. Aber das war dann auch, ja, hatte auf jeden Fall noch Auswirkungen auf diese Wertungen. Ja, und dann, Tobias, am Samstag haben wir dann nochmal gesehen, wozu der Marco Odermatt instande ist. Nach 2 zweiten Plätzen schon in den Speedrennen ist er dann im Riesenslalom zum Sieg gefahren. Und jetzt hat er die Saison beendet. Bei 8 Riesenslaloms ist er 8-mal am Podest gestanden. Er hat 267 Punkte Vorsprung auf den zweiten. Das ist der Henrik Christoffersen. 5 Siege waren es, glaube ich. Also es ist wirklich beeindruckend. Wir haben jetzt auch einen Einspieler vom Gesamtweltcup-Sieger Marco Odermatt.
Yeah, we did some party right after the the prize giving celebration, and yeah, it was a fun afternoon. Oh, I think in GS it's probably difficult. You just still have to continue with the work, and you can never stop, otherwise they will definitely be faster than you. And in speed there are still some things to improve for sure, but yeah, it's going to be difficult to find those last little puzzles. Oh, I think there are many different things. Most important thing is to be healthy. I had no pain at all, and then for sure the confidence already after the first race in Zelden. I came in a flow and everything worked out very well, and like this everything is much easier.
Ja, der Marco Odermatt, der hat diesen Riesenslalom gewonnen vor Lukas Broten und Loic Meyer. Den Lukas Broten, den will ich noch kurz irgendwie erwähnen. Das ist ja auch eine Comeback-Saison, nicht? Wir kennen diese Bilder noch von Adelboden, wo er da im Riesenslalom gestürzt ist. Jetzt fährt er in zwei Disziplinen um Siege mit. Also wow, wie sich der auch erholt hat und das einfach weggesteckt hat.
Der ist aber natürlich 7 oder 8 Jahre jünger als Kollege Kilde. Da ist das Heilfleisch, Lukas, wenn ich an meine Kreuzbandrisse mit 17 und 18 zurückdenke und dann mit Ende 20. Da tickt der Körper noch anders. Aber soll natürlich die Leistung nicht schmälern, und hat vor allen Dingen auch im Slalom diesen big Step nach vorne gemacht. Also das ist dann in der Comeback-Saison natürlich schon auch erwähnenswert, dass er nicht nur in der Disziplin, in der er vorher so stark und konstant gut war, wieder vorne mit reinfährt, sondern eine zweite Disziplin oben mit drauf packt.
Mhm. Ja, absolut. Genau das ist es eben, diese zwei Disziplinen, die er mittlerweile hat. Und dann, du hast es schon ein bisschen erwähnt, bei solchen Weltcup-Finals gibt es dann doch, ja, es sind die absoluten Topstars auch vorne dabei, das sehen wir bei Marco Odermatt, aber es gibt dann auch wieder die ein bisschen lustigeren Resultate, zum Beispiel eben, dass im Slalom der Frauen die Andrea Sloka gewinnt vor Lena Dürr und Petra Vlhová. Die Andrea Sloka vom Platz 6 aus hat sie sich dann noch zum Sieg geschraubt. Die hatte auch Covid in dieser Saison, die hat es ein bisschen heftiger erwischt, die hat länger gebraucht auch, um sich davon zu erholen, einige Rennen verpasst und hat da, wir wissen ja noch, dass sie in Lech-Zürs dieses Parallelrennen gewonnen hat, jetzt der zweite Weltcup Sieg. Da haben wir ja schon erwartet auch irgendwie, dass sie da vielleicht auch im Slalom regelmäßig vorne mitfährt. Jetzt hat sie es uns gezeigt, dass sie es wirklich absolut drauf hat. Bevor du was zu Lena Dürr vielleicht sagst, auf Platz 5 finden wir die Srinka Ljutic, Juniorinnen-Weltmeisterin aus Kroatien, die da Fünfte geworden ist. Vor allem im zweiten Durchgang auch nochmal einige Plätze gut gemacht. Nicht schlecht. Vielleicht ist die auch, das denke ich mir nämlich schon auch immer, vielleicht kann die auch mit so wärmeren Bedingungen noch ein bisschen besser umgehen. Die hatte eben die Startnummer 25, das war ja auch schon relativ wurscht. Im ersten Durchgang ist da auch noch eine super Zeit gefahren und hat sich dann nochmal verbessert im zweiten Durchgang auf Platz 5. War beeindruckend. Bin gespannt, ob man die öfter dort vorne auch sehen.
Und da gehen meine Felixe der Woche hin, weil sich wirklich einige Junioren-Weltmeisterinnen, Weltmeister sehr ordentlich präsentiert haben jetzt bei diesem Weltcup-Finale. Sie dürfen da ja starten, und ja, so ein 16. Rang von Alexander Steen Olsen aus Norwegen zum Beispiel, den wir dann im Slalom auch noch gesehen haben, das sind schon Ergebnisse, die mir auch gut gefallen haben. Wenn man jetzt dann aus österreichischer Sicht natürlich auch blickt, wie heißt sie, Madeleine Egger, glaube ich?
Magdalena Egger, ja.
Bei der Magdalena Egger, ja.
Bei der hat es jetzt nicht so gut funktioniert, muss man sagen. Ja, aber
sie war trotzdem nicht Letzte, sie war auch nicht zu weit weg. Und ich finde das sehr erfrischend und auch eine coole Regelung, dass da im Endeffekt auch fahren dürfen. Und ja, du, sowas gibt natürlich einen Push, und dann schauen wir mal, wo es da hinführt. Und ja, wenn da eine kroatische Slalom-Hoffnung auf den 5. Platz fährt, cool, nehmen wir gerne mit.
Ja. Und ich schaue jetzt noch auf die Slalom-Gesamtwertung bei den Frauen, wo tatsächlich eben auch die Lena Dürr auf Platz 3 gelandet ist. Ja, die hat ja Katharina Liensberger auch noch überholt. Und also das ist doch wirklich, hätte ich dir das vor der Saison gesagt, hättest man es wahrscheinlich nicht geglaubt, dass die Lena Dürr da Dritte wird, oder?
Ich hatte sie schon im Topf.
Ja.
Um den dritten Platz. Es hatte sich letzte Saison angedeutet. Also sie war letzte Saison, hinten raus wurde sie immer stärker, immer besser. War Sechste letztes Jahr. in der Slalomwertung. Also so weit sind wir da nicht weg von Platz 3. Und diesen sechsten Platz hatte sie sich durch starke Ergebnisse in der zweiten Saisonhälfte erarbeitet. Da war eine Tendenz erkennbar. Sie hat aber natürlich einen riesigen Schritt nochmal nach vorne gemacht, weil sie die Dinger natürlich inzwischen reihenweise auch anführt nach dem ersten Lauf. Wir sehen aber auch natürlich, dass dieser erste Platz, also Herrenslalom im Endeffekt lässt grüßen, ja, dass dieser erste Platz nach dem ersten Lauf nicht, also meistens ja heißt, du wirst es nicht gewinnen, so. Aber um diese Position herauszufahren, musst du natürlich diese Extraklasse haben und dieser Platz 3 ist absolut verdient. So, man denke auch natürlich an Olympia zurück, Platz 1 auf Platz 4, hauchdünn die Medaille, sogar den Olympiasieg verpasst und sich aus diesem Loch dann so auch nochmal rauszuziehen. Wir haben über den letzten Slalom ja auch gesprochen, wo sie mit einem dicken Patzer dann auch wieder von 1 auf 4 runterfällt. Jetzt war sie wieder auf 1, endlich holt sie dann da auch was raus. Es ist nur, will ich eigentlich streichen, es ist ein starker zweiter Platz und ja, sie hat gesagt, gut, den ersten Weltcupsieg im Slalom, der kommt noch, den werden wir noch sehen und das ist sehr, sehr cool und eine tolle, tolle Geschichte für den Deutschen Skiverband, die so im Endeffekt nicht zu erwarten war, eigentlich, wenn du mir Ergebnisse von Kira Weidle und Lena Dürr hingelegt hättest, ohne Namen ja, und ohne Disziplin selbstverständlich, hätte ich gesagt, naja gut, klar, das eine ist Lena Dürr, das andere ist Kira Weidle. Lief jetzt genau andersrum. Bei Kira Weidle, um ganz kurz zurückzuschwenken, aber wenn wir beim Deutschen Skiverband sind, da ist die Luft draußen. Ja, sie hat auch unten eine Geste gemacht, so over and out, es reicht, die Saison bitte abhaken und beenden. Ich glaube, da gibt's jetzt doch einiges zu tun, da ist der erhoffte nächste Schritt nach vorne, den ich ja zu Saisonbeginn auch eigentlich angekündigt hatte, der ist nicht eingetreten, aber sie ist noch super jung und da kann natürlich noch und wird noch viel kommen, aber dass da Lena Dürr dann, was die Podestplätze angeht, dass die da in die Bresche springt, cool, super. Freut mich und ich glaube, da können wir uns auch nächste Saison wieder drauf freuen. Und ja, dieser dritte Platz, den haben wir Österreich weggeschnappt, Lukas, aber damit musst du leben. Das ist sportlich fair, weil sie jetzt im Vergleich zum Beispiel auch zu einer Katharina Linsberger einfach auch die konstantere und bessere Fahrerin war. Da war mal eine kurze Phase, so um den Dezember rum, wo es nicht so gut lief. Ja. Auch da hat sie sich rausgearbeitet und wer dann im Endeffekt so antwortet und hinten raus so abliefert, der hat es verdient, da eine Medaille um den Hals zu bekommen.
Sehr gut, das war jetzt schon sehr analytisch von dir. Wir werden da noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir werden uns nämlich dann noch einmal auch melden in der nächsten Woche. Da werden wir uns Verstärkung holen und unsere große Awardshow für die vergangene Saison abfeiern auf jeden Fall. Aber das war schon eine sehr gute Zusammenfassung. Und jetzt, Tobias, gehen wir in den letzten Tag dieser Skisaison. Der Sonntag, also ich sage nur, wow, ich fand das wirklich einen richtig coolen Tag, der beste Tag im Weltcup seit langem, wie ich finde. Unglaublich spannend, da hat sich viel verschoben, sowohl im Riesenslalom bei den Frauen als auch im Slalom bei den Männern. Da war es spannend bis zum Schluss und ich möchte beginnen mit der Geschichte von der Tessa Worley, die eben noch die Kristallkugel im Riesenslalom geholt hat. Ihr hat ein Platz 4 gereicht zur zweiten Kugel ihrer Karriere, hat eine Laufbestzeit im zweiten Durchgang hingeknallt und hat sich da vor Heimpublikum sozusagen zur besten Riesenslalomläuferin der Saison gekrönt. Wir haben einen Einspieler von Tessa Worley, wo man wirklich auch noch raushört, dass sie richtig happy war mit diesem Erfolg.
It was crazy. It was crazy because it was so stressful. I knew that it was going to be very, very tight. Yeah, it was a very challenging battle between Michaela, Sarah and me. Even Petra this morning was able to win the globe. So it was very exciting and nerve-wracking for us, I guess. But I managed to just keep my focus on my run, try to do my best skiing, and then it wasn't in my hands anymore. I just needed to wait. And it's crazy. I can't really believe it. I didn't really expect this season. I mean, I knew I could still do some good runs, maybe some good races, and being able to win in December in Lienz, it was already a great achievement. I was really happy about that. And after the Olympics, I was still in a good shape physically and mentally. I still really wanted to, have fun on my skis. And I didn't really expect that I could hold on all the season like this, because it's long seasons. It's always pretty tough and exhausting. But to be able to, I don't know, living every day with my team, they make it easy, they make it fun, they make it without stress. And I think it helped me to get through this season and to go to the very end.
Die Tessa Wally, die freut sich, Tobias, die Sarah Hector, die ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Ich habe das jetzt gar nicht so genau detailliert mitbekommen. Natürlich ein bisschen bitter, der hat 3 Saisonrennen gewonnen, immerhin. Auch hier kann man sagen, super aufgeteilt, Gold bei Olympia geholt. Die ist nur 14. geworden in diesem Rennen und hat deswegen sozusagen die Tür noch geöffnet für dieses spannende Finale. Auch spannend war, dass ja Michaela Schifrin geführt hat nach dem ersten Durchgang. Und da haben wir auch auf Twitter eine Zuschrift, wenn man das so sagen kann, bekommen. Was war denn los mit der Michaela Schifrin? Die war irgendwie im zweiten Durchgang ein bisschen gehemmt. So ist es vorgekommen. Die war dann mit der schlechtesten Laufzeit unterwegs. Kannst du dir das erklären, oder ist das, sie selber hat gesagt, ja, enttäuschend, dass das nichts geworden ist, aber okay, sie kann es verkraften. Aber da jetzt etwas zu vermuten, dass sie da, die wird natürlich alles probiert haben, oder?
Ja, klar. Und war nicht einfach. Also die Strecke war schon arg ramponiert. Mhm. Und wenn man dann alles riskieren muss, dann passieren Fehler. Okay. Part of the game, gehört zum Skifahren dazu, und deswegen, da gibt's meinerseits nicht sehr viel rein zu interpretieren, und du weißt, ich mache das sehr, sehr gerne, aber würde ich in dem Fall so stehen lassen, und ist auch ja in Summe dann verdient, auch hier, wie vorhin schon auch gesagt, dass du die Bestzeit im zweiten Lauf brauchst, um dir dann die Kugel zu holen, und fahr die erstmal runter. Und diese Fahrt von Tessa Wolle war überragend. Sensationell. So. Und da steht das Heimpublikum und die machen Alarm, Alarm, Alarm. Das kann natürlich auch andere Dinge aussetzen, dass einen der Druck da im Endeffekt ein bisschen auffrisst. Bei ihr war es genau der gegenteilige Effekt. Und klar, Mai, für Sarah Hector ist Tessa Wolle die beste Riesenslalomfahrerin dieser Saison? Ja, kann man so, also sie war absolut vorne dabei, aber ich würde da Sarah Hector genau aufs gleiche Level stellen. Mhm. Und ja, die verliert es natürlich ausgerechnet in Ore, wo sie ausscheidet vor einer Woche. Da hat sie es dann eher liegen lassen, ja, weil da natürlich ein Nuller steht, und dann kommt aber am Ende der 14. Platz, und der reicht halt nicht, wenn die andere Vierte wird und in diesem zweiten Lauf das Ding rausballert, und deswegen cool, auch hier schön verteilt, du hast es gesagt, und ja, mei, riesige Atmosphäre, freut mich total für Tessa Worley natürlich auch, weil ja lange Zeit auch so das Gefühl da war, so ganz vorne ist sie da nicht mehr dabei. So, da sind andere, die an ihr vorbeigezogen sind, und letzte Saison eine überragende Marta Bassino, die wir gesehen haben, die sich das sehr verdient geholt hat. Ja, und die Disziplin ist einfach total offen, und das spiegelt sowas dann auch wieder. Und mir hat's gefallen, war wirklich ein Genuss, das zu sehen und auch die Rechnerei und die Spannung, die da in der Luft lag. Also dafür sind die Weltcup-Finals gemacht und das hat alles eingehalten, was versprochen wurde. Wir hatten uns ja auf diesen Big Fight um die große Kugel hatten wir uns gefreut. Der Sonntag hat für sehr viel entschädigt
dann. Ja. Und eben da am Sonntag bin ich dann schon wieder mit dem Handy in der Hand gesessen vor dem Fernseher, die FIS-App offen gehabt, den Zwischenstand in der Disziplinenwertung andauernd. Okay, was muss da jetzt noch passieren? Das war cool. Das war ein richtig cooles Finale. Und das war eben nicht nur im Riesenslalom der Frauen der Fall, sondern weil der Manuel Feller da tatsächlich im zweiten Durchgang noch mal voll angegriffen hat im letzten Slalom und damit auch im letzten Rennen in dieser Saison, war das nochmal so ein bisschen auf jeden Fall ein Spannungsmoment. Der Manuel Feller hat geführt und dann standen da noch zumindest zwei Norweger oben, die haben ihn dann noch abgefangen. Es haben da Atle Lee McGrath hat gewonnen vor Henrik Kristoffersen, der sich dann die Kugel geholt hat. Aber Tobias, dieser Hackler, den der Kristoffersen so 10 Tore vor dem Ziel gehabt hat, das war ein heikler Moment, oder? Der ist da wirklich fast ausgeschieden.
Der spinnt doch. Ich habe ihn draußen gesehen.
Ja,
und dann
ich
hüpft
auch.
Der da noch irgendwie rein.
Ja, unglaublich.
Hat den Körper verdreht. Irre. Und steht dann da unten und grinst sich einen ab. Ich habe dir diese Bilder geschickt mit seinen langen Haaren und dieses Grinsen. Ich habe auch das Gefühl, da ist die Muskelmasse ist wieder runtergegangen. Also er macht mir auch physisch wieder einen anderen Eindruck. Mhm. Und der hat noch was vor. Also Dr. Ski, der hat wieder richtig Bock. Ja, und er erinnert mich stark an den Kristoffersen, den wir vor der 7 Kilo Muskelmasse gesehen haben. Mhm. Und dass er das so runterrettet, ja, bist du narrisch. Also unglaublich.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, letztlich war er dann doch 4 Zehntel vor Manuel Feller im Ziel und dann war es klar, dass ihm die Kugel gehört, aber das war wirklich noch einmal richtig knapp. Ich möchte noch kurz zu Manuel Feller sagen, der ist jetzt Dritter im Riesenslalom in der Gesamtwertung geworden und Zweiter im Slalom in den beiden Disziplinen, also obwohl er, der hat keinen Sieg, oder? Nein, der hat kein einziges Rennen gewonnen in diesem Winter, trotzdem ist er da in den Top 3 drin, also ein starker Winter, vor allem im Slalom ist er die ersten zwei Rennen ausgefallen. Na gut, jetzt kann man sagen, im Slalom ist sowieso, hat ja jeder mal ausgelassen, aber trotzdem, der ist gestartet mit 2 Ausfällen im Slalom, dann hat er Corona gehabt, hat Kitzbühel nicht fahren können, war bei Schladming dann er hat gesagt, dass dieses Corona ihn doch irgendwie, Corona und dann auch China im komplettes Selbstvertrauen wieder entzogen hat. Der war ja wirklich stark drauf Anfang Jänner da so herum, wo er da nur vom Johannes Strolz in Wengen geschlagen wurde zum Beispiel. Also da war auf richtig gutem Weg und dann irgendwie ein Absacker, aber trotzdem auch in Garmisch, kann ich mich erinnern, gute Fahrten dabei und jetzt eben nochmal ein starker zweiter Lauf, ein dritter Platz, ein Angriff, der hat es wirklich auch nochmal spannend gemacht, dieses Finale und taugt mir. Und ja, ich bin ein großer Fan von Manuel Feller, ich finde, der tut dem Sport gut, der wird auch ordentlich vermarktet natürlich und bekommt ordentlich viel Zeit im ORF und so weiter, aber ich finde, der tut dem Sport einfach richtig gut.
Ja, mega, mega. Und ich will nicht vorgreifen auf unsere Saisonanalyse, aber auch hier bestätigt es sich dann in den Disziplinwertungen, wenn ich dir ohne Namen Ergebnisse von Marco Schwarz und Manuel Feller hingelegt hätte. Ich glaube, Lukas, so gut kenne ich dich inzwischen. Und ich hätte es auch gesagt, hätte ich gesagt, naja, klar, das ist der Marco Schwarz und nicht der Manuel Feller. So, also er hat echt da auch eine Konstanz reingekriegt und diesen Schritt nach vorne im Riesenslalom halt gemacht. Ja, und das ist natürlich eine coole Entwicklung und ja, wie du sagst, er tut allen gut. Hat ja auch noch Curling für die USA bei Olympia gespielt. Also,
ja, stimmt.
Auch noch kräftezehrend, ja, und deswegen größten Respekt hier.
Sehr gut, sehr gut. Und damit hätten wir dann auch das letzte Rennen der Saison, zumindest kurz analysiert. Du
winkst. Ja, über auch. Albert Popov und Joaquin Salaric müssen wir schon noch kurz sprechen. Ja. Platz 4 und Platz 5 steht da. Krass. Also, wow. Vor allen Dingen dieser Spanier ist ja echt irre. Bin gespannt, was da nächste Saison kommt. Er kommt da in Garmisch aus dem Nichts. Ja, begeistert hier, wird dann jetzt hier Fünfter. Auch ein Albert Popov hat schon oft angedeutet, dass er unter bestimmten Voraussetzungen da ganz vorne mitfahren kann. Er ist ja dieser ganz kleine, ich glaube, der ist nur 1,60.
1,64 habe ich im Kopf.
1,64, ja. Und ich mit meinen 1,73, also wenn ich dann solche sehe, denke ich mir immer, oh, heieiei, da gibt es ja noch kleinere Männer als mich. Und krass, also dieses weiche, geschmeidige Fahren und so ist auch cool anzuschauen. Also wenn man da im Endeffekt sieht, wenn er auf der Strecke ist und Ramon Zennhäusern auf der Strecke ist, da denkst du ja, das sind unterschiedliche Sportarten. Also als Kind der 90er denke ich immer an Maxi Bauks gegen Shaquille O'Neal in der NBA, ja, wo der Kleine mit 1,65 dem Shaq unter den Beinen mehr oder weniger durchlaufen konnte. Und so ähnlich sieht es von der Körper, von der ganzen Statik und Technik und so dann auch aus. Also auch hier krasse Gegensätze und cool. Also super schöne Farbtupfer, die wir hier haben, dass ein Bulgare, ein Spanier sich da zeigt. Auch ein Luke Winters aus den USA, auch da finde ich tut sich was. Du musst dich ja erstmal qualifizieren für dieses Weltcup-Finale und gefällt mir von der Technik auch ganz gut und er ist Achter geworden jetzt. Also insgesamt eine schöne Bandbreite mit klarer norwegischer Dominanz in diesem Bereich, weil Lukas Braathen war Erster, ja, nach dem ersten Lauf. Also da war es schon stark norwegisch geprägt und deswegen, ja, die jungen und die alten Norweger, die gehen da vorne weg und geile Slalom-Saison mit einem unfassbar spektakulären Ende.
Absolut, so ist es. Tobias, du weißt es aus der Pistole geschossen. Wir haben ja drüber geredet. Welche Skimarke war in Peking so stark?
Head.
Head, genau. Und jetzt ist es so, dass Head am Ende mit original genau 0 Kristallkugeln dasteht. Finde ich auch sehr spannend. Atomic hat 4 geholt. Wir wissen, da ist natürlich Schifrin, da ist Kilde, da ist Gotcha. Wir haben 4 für Rossignol. Da ist natürlich die Petra Vlhová, da ist die Brignone, da ist der Christoffersen zum Beispiel. Und Stöckli, also Marco Odermatt, der hat auch 2 Kugeln geholt. Also das ist schon spannend.
Ja, ich glaube aber, Head hat die meisten Siege. Ich habe irgendwas gelesen, machen wir es so. Ich nehme das mit für unsere Aufnahme zum Saisonabschluss und werde schauen, dass ich dir da nochmal ein bisschen was servieren kann.
Sehr gut, Lukas. Sehr gut. Das freut mich. Ganz kurze News noch aus dem ÖSV. Wir haben es ja ein bisschen ausführlicher gehabt. Marco Pfeiffer wird ja Herren-Cheftrainer, Frauen-Cheftrainer wird Thomas Trinker. Sozusagen ganz frischer Wind, der ist seit 2000 im ÖSV, seit 2018 Nachwuchstrainer der Männer und übernimmt jetzt die Frauensparte. Nein, wir haben natürlich mit Christian Mitter davor jemanden gehabt, den man von außerhalb sozusagen dazugeholt hat, vom norwegischen Verband. Jetzt setzt man eben wieder auf einen, der wirklich viele, viele Jahre schon im Verband arbeitet. Thomas Trinker ist also der neue Cheftrainer bei den Frauen.
Genau. Ich würde das Programm jetzt fürs Wochenende noch vorlesen, Lukas.
Ja.
Denn da mache ich den Thomas Trinker, aber nicht auf der Piste, sondern am Tresen. Die Weltcup-Saison ist beendet.
Sehr gut. Und wir haben eben noch eine Awardshow vor. Wir werden uns da einen zusätzlichen Gast, zusätzliche Expertise noch holen. Und dann, wie es vielleicht schon ein bisschen kennt aus den vergangenen Jahren, werden wir so unsere persönlichen Trophäen vergeben noch und uns ein paar Kategorien überlegen und da noch ein paar Preise vergeben, während die Athletinnen und Athleten hoffentlich schon längst im verdienten Urlaub sind oder schon wieder fleißig Material für die nächste Saison testen. Auch das ist ja. Deshalb hätte ich jetzt fast vergessen, lieber Tobias, wenn ich mir da so anschaue, die Tipps für den Gesamtweltcup. Ja, mein Tipp am Beginn der Saison war Michaela Schifrin und du hast da Michaela Schifrin sehr gut, also 1-1 für uns beide, können wir uns beide auf die Schultern klopfen. Und ich klopfe dir auch auf die Schultern, weil du hast Marco Odermatt bei den Männern, sehr gut. Und ich habe Marco Schwarz da stehen.
Das lassen wir mal so stehen.
Okay, ja. Und vielleicht auch noch, also ja, das wird vielleicht zu weit führen, aber Alexis Pinturo haben wir beide als Riesenslalom-Tipp abgegeben, ja. Das tut ein bisschen weh natürlich, kein einziger Weltcup-Sieg in dieser Saison. Ja, da gibt's ein paar Überraschungen, ein paar Enttäuschungen, die werden wir auf jeden Fall nächste Woche noch aufarbeiten mit einem ein bisschen anderen Blick noch auf die Weltcup-Saison. An dieser Stelle danken wir jetzt schon einmal für das ganze Interesse in diesem Jahr, in dieser Saison. Wie gesagt, einmal werden wir uns noch melden. Schreibt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Punkte, die wir vielleicht jetzt noch am Ende der Saison irgendwie mitnehmen könnten. Und dann werden wir die vielleicht auch noch behandeln in der letzten Saisonsfolge sozusagen. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Bis nächste Woche. Servus.